dass ich innerhalb von 4 Jahren die 5. Umstrukturierung bei der Rewe nicht überstanden habe. Und weißt du, ich habe das 20 Jahre gemacht und dann war das einmal, wer bin ich denn ohne meinen Job? Und das ist schon, dann merkt man mal, wie mächtig man immer ist, na, wenn man dieses Einkaufsvolumen verantwortet und auf einmal hat man das nicht mehr. Wer ist man als Mensch?
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen diesmal wieder zu einer besonderen Folge von Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Und die Folge ist deshalb besonders, weil ich wieder einen Interviewgast habe, die liebe Silke Hofer. Hallo, liebe Silke.
Hallo, liebe Claudia.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns ja über ein paar Ecken, sage ich jetzt einmal, gefunden. Magst du dich mal kurz so nur in ein paar Worten vorstellen?
Ja, sehr gern. Genau, du hast schon gesagt, wir haben uns über ein paar Ecken kennengelernt, gell? Und zwar von einer ganz lieben Kollegin, mit der ich mich immer austausche. Die hat gesagt, sie hat so einen tollen Podcast bei dir gemacht. Und ich tendiere immer dazu, dass ich meinem Herzen folge. Und deswegen habe ich dich kontaktiert und freue mich sehr. Ich habe eine Verhandlungsakademie, die nennt sich You Are Gold. Und lerne da Menschen zu verhandeln, dass sie in ihrer vollen Kraft und in ihrer vollen Stärke sind. Das können berufliche Verhandlungen sein. Ganz normal, also ich komme vom Einkauf. Ich war 20 Jahre im Einkauf, im internationalen und nationalen. Oder auch vor Gerichtsverhandlungen, wo gewisse Ängste hochkommen. Ja, also das ist sozusagen von mir, also meine Leidenschaft seit meiner Jugend sind wirklich Verhandlungen. Mein Papa hat mich sehr früh motiviert zu verhandeln. Der hat ein Drogeriemarktunternehmen zum Marktführer aufgebaut in Tschechien und hat uns da immer sehr involviert, uns Kinder. Und ich habe dann ja internationale Wirtschaftswissenschaften.
Okay, da kommen wir noch auf die Details. Okay. Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Als Kind, ich wollte immer verhandeln.
Wirklich?
Ja, wirklich. Ja. Irgendwas mit Verhandeln machen. Ja.
Hast du immer noch ein Eis rausgehaut oder wie?
Nein, das ist nicht, sondern verhandeln im Handel. Also ich wollte immer in den Einkauf kommen, ja, weil mich das so fasziniert hat, wie man die Sortimente, die Produkte auswählt in einem Geschäft, wie man die Preise gestaltet. Das hat mich als Kind schon immer fasziniert, weil ich kann stundenlang in Drogeriemärkten oder Supermärkten verbringen.
Okay. Hast du gerne einkaufen gespielt?
Ja. Also ich habe schon als ganz kleines Kind habe ich immer so meinen Einkaufsladen gehabt, ja.
Das finde ich ist echt eine nette Phase. Das ist super. Schade, dass es oft nur so ein kurzes Ding ist. Dann wird es wieder uninteressant, aber das finde ich mir total lieb. Da gibt es einfach so schöne Sachen dafür. Okay, also das war schon klar, dass du gerne einkaufen möchtest und verhandeln möchtest. Und wie ist deine schulische Karriere dann weitergegangen?
Ich bin ganz normal in die Volksschule, Sportgymnasium gegangen, war dann im naturwissenschaftlichen Zweig, das wollte ich eher nicht. Aber ja. Ich habe zwischenzeitlich wenig gelernt, weil für mich war im Internat, das war wie Landschulwoche und Skikurs ein ganzes Jahr lang. Jetzt hat mich mein Vater da wieder rausgenommen. Und ich musste in den naturwissenschaftlichen Zweig gehen und habe gesagt, Papa, da kann ich nicht bleiben, die laufen alle vom Volleyball davon. Dann hat er gesagt, naja, du sollst dich jetzt auch nicht um den Sport kümmern, sondern einmal um deine Weiterbildung.
Ah ja. Und dann bist du
Und dann, ja, und dann habe ich zum Papa gesagt, es geht gar nicht, ich brauche irgendwas Wirtschaftliches, ja. Und das sind lauter Leute, die mal Medizin studieren wollen, Physik studieren wollen, habe ich gesagt, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Sagt er, naja, wenn du das unbedingt machen willst, dann kannst du ja studieren. Und das habe ich dann gemacht. Also ich war dann in Innsbruck, habe da internationale Wirtschaftswissenschaften studiert, war dann ein Jahr in Melbourne, war ein Semester in Taipei, war ein Jahr in Prag, habe da meine Diplomarbeit geschrieben über die Entwicklung von einem Convenience-Store-Konzept für den tschechischen Markt, habe das dann an die Spar verkauft und habe dann bei der Spar begonnen zu arbeiten.
Wow, das ist ja perfekt, oder? Das ist ja super, wenn man das gleich für ein konkretes, dieses Projekt, Diplomarbeit gleich für konkretes Angebot oder quasi verwenden kann. Das ist ja super. Sag mal, das waren ja doch sehr unterschiedliche Auslandsaufenthalte, Melbourne und Taipei, oder was?
Genau, Melbourne, Taipei, Prag, ja.
Ja. Hast du da irgendwelche Unterschiede gesehen, wie Verhandlungen so auf nationalen gesehen laufen?
Ja, also gerade der kulturelle Aspekt ist in Verhandlungen immer ganz, ganz wichtig. Ja, also im asiatischen Bereich, also dieses Gesichtswahrende, dass oft jemand dabei ist, der sehr Senior ist, der eigentlich die ganze Verhandlung oft nicht sagt und so. Also da muss man schon wissen, wie man mit seinem Gegenüber hier eigentlich bestmöglich umgeht. Ja.
Ist schon auch immer viel einlassen auf die Person, oder?
Ja, generell Verhandlung ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich also schon in der Verhandlungsvorbereitung, dass ich mich auf mein Gegenüber einlasse. Und man macht auch immer die Verhandlungsvorbereitung, also man schlüpft immer mal in die Rolle des Gegenübers und macht noch einmal die Verhandlungsvorbereitung auch aus der Sicht des Gegenübers, ja. Und dann, man kann dann so gut vorbereitet sein, das bringt einem dann nichts, weil wenn man dann in Interaktion mit der Person ist oder mit den Personen, dann kommt es doch immer ganz anders. Und da ist es ganz wichtig, auf seine Intuition zu hören, aber auch geschützt zu sein, weil Verhandlungen heißt auch immer, dass mein Gegenüber die Triggerpunkte vielleicht trifft und so. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man seine Intuition schützt. Und dass man hier den richtigen Weg geht. Und auch wenn man merkt, man ist unter Druck, gell, dass man dann einfach auch einmal eine Verhandlung abbricht, dass man sagt, man möchte sich kurz was zum Trinken holen oder man muss ein kurzes Telefonat führen, also dass man nicht in dieser Situation dann stecken bleibt, ja.
Ja, das ist ein wertvoller Tipp. Das versuche ich mir jetzt gleich mal so gedanklich zu notieren, aus einer Verhandlung auch mal auszusteigen und so einen kurzen Sidestep zu machen und dann wieder einzusteigen, ne? Gut, und dann hast du bei Spar begonnen. Und erzähl mal, wie war das da bei Spar? Wofür warst du zuständig?
Im Non-Food-Bereich, im Einkauf. Also ich war 20 Jahre insgesamt im Einkauf bei der Firma Spar am längsten, dann bei der Firma Rewe und war im internationalen Einkauf, war im nationalen Einkauf tätig. Und ja, war bei der Rewe auch viel im Ausland, also in Brüssel, wo die internationalen Verhandlungen waren. Also da habe ich zuletzt verantwortet 1,3 Milliarden Euro Einkaufsvolumen, 100 Mitarbeiter. Und wir haben bis zur dritten Kommastelle oft ein ganzes Jahr lang verhandelt. Und ich habe natürlich, also es sind die einerseits die externen Verhandlungen, aber die schwierigsten Verhandlungen sind oft die internen Verhandlungen, gell, weil man sich da tendenziell nicht so gut abgrenzt und nicht so gut schützt, weil wenn man in eine externe Verhandlung geht, dann bereitet man sich tendenziell, ne, wenn man nicht geschult ist, doch noch ein bisschen besser vor, als wenn man jetzt in eine interne Verhandlung geht, ja.
Okay. Mir fallen jetzt tausend Fragen ein. Eine ist gleich gerade großes Thema innenpolitisch. Ich frage mal, wenn du es nicht beantworten willst, ist kein Thema, ja. Wie ist das mit diesem sogenannten Österreich-Zuschlag? Gibt es sowas wirklich?
In Österreich, ja, also es gibt's wirklich, also wenn man jetzt Einkaufspreise verhandelt, gell, wenn du das meinst, dann ist es, in Österreich sind die Produkte teurer als in Deutschland. Und wir haben dann oft probiert, dass wir die Produkte dann woanders einkaufen und importieren und so. Und es ist halt alles mühsam, weil es wird auch von den Großen, von der Industrie einfach gestoppt. Wenn ich ganz ehrlich bin, sie haben sämtliche Argumente gebracht. Sie sagen dann wegen der höheren Menge und so, ja, okay, die Rewe ist in Österreich, in Deutschland und Ding. Also ich verstehe es nicht wirklich. Ich glaube, das ist was künstlich gemacht, also aus meiner Sicht, ja. Und was man natürlich schon sagen muss, in Österreich sind die Kosten für Unternehmer extrem hoch, ja. Das kann es vielleicht noch ein bisschen erklären und ein bisschen rechtfertigen. Ja.
Okay, sehr spannend. Aber das ist ja nicht das eigentliche Thema. Im Zuge deiner Laufbahn bei einem Unternehmen sehr lange und auch generell in der Branche, wie hast du das beobachtet? Ist das mit Frauen in Führungsrollen?
Frauen in Führungsrollen. Also man muss sagen, dass der Handel eine sehr nach wie vor männlich dominiertes Feld ist. Und es ist immer, es hängt an einem selbst ab. Ne? Also ich habe das Verhandeln ja von meinem Vater gelernt und habe mir dann immer gedacht, Role Model ist mein Papa, ne? Und ich hab dann so hart verhandelt, bis mein gesamtes Hormonsystem kollabiert ist. Und habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, mit dem Thema Frau in der Verhandlung oder auch Frau im Business, und bin dann draufgekommen, dass eigentlich meine wahrliche Stärke ist, diese wahrliche Kraft, auch dieses weibliche Weiche und damit zu balancieren und zu spielen, aber schon klar die Grenzen zu setzen, aber nicht zu hart. Also ich habe teilweise einfach eine Rolle gespielt, dann auch von der Kleidung her war sehr männlich eigentlich angezogen, ne? Also so Anzug und so, und bin dann immer weiblicher geworden und bin immer mehr in meine volle Kraft gekommen und war authentischer. Also es ist was wir über viele Generationen auf der einen Seite mitbekommen, und ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema Macht beschäftigt, weil ja Verhandlung und Macht ja sehr nahe liegt. Und bin dann auch draufgekommen, wenn ich mit Männern verhandle, dass ich im Unterbewussten Macht abgib. Ja? Das hängt aber jetzt nicht so sehr mit dem Mann zusammen, ja, weil Verhandlung ist generell Triggerpunkt und den anderen niedriger zu halten, ja? Sondern dass das in mir steckt, und habe da sehr viel Persönlichkeitsarbeit gemacht. Und ich denke, der Kern ist wirklich, dass man sich von in sich stärkt und das nach außen transportiert und dass dann einfach diese gläserne Decke weggeht, schön langsam. Ja? Also, aber war ein sehr männlich dominiertes Umfeld, also gerade von den Entscheidungsträgern her auch, ja. Und auch bei, ja, also schon, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich benachteiligt werde, weil ich eine Frau bin. Das überhaupt nicht, ne? Also es war wirklich in mir selbst, glaube ich, ja.
Und ich meine, Verhandeln ist ja ein Riesenthema für Frauen auch, ja, in allen Situationen. Und so wie du eben sagst, sehr oft gibt man die Macht an den männlichen Part ab. Was würdest du denn empfehlen, Frauen, die in Verhandlungssituationen zu unterschiedlichen Themen stehen, wie sie da ihre weibliche Kraft so ein bisschen strategisch gut ausnützen können?
Ja, also das Wichtigste ist einmal, wie im Spitzensport auch, also die mentale Kraft. Und da gibt es eben ein paar Übungen, wo man in seine volle Kraft kommt, in seine volle Stärke und dass man einfach geschützt in eine Verhandlung geht, dass man bewusst an seinen Triggerpunkten arbeitet, weil diese Triggerpunkte, die sind ja immer die Schmerzen in einem selbst. Ja? Und es kann mich ja nichts treffen und es kann mich nichts kleiner machen, wenn ich das eigentlich halbwegs unter Kontrolle habe. Und da geht es einmal drum, also viele Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich kleiner macht in einer Verhandlung. Ja? Also, viele Frauen wollen gefallen, ja? Also die wollen generell was Harmonischeres, ein harmonischeres Gespräch, wenn es dann einmal ein bisschen lauter wird oder mal ein bisschen der andere ablehnend ist oder ein bisschen schaut, als ob sie nicht interessiert, dann geben sie schon einmal im Unterbewussten Macht ab. Also wichtig ist, dass man sich einmal mit seinen Triggerpunkten beschäftigt und einmal sagt, was sind denn das? Was macht mich kleiner? Was ist richtig unangenehm? Ja, wo mag ich nicht mehr? Wo kann versteckt mir die Sprache und wie reagiere ich da? Also das ist schon einmal ganz wichtig und dann kann man da einfach ein paar Dinge machen, dass man nicht mehr in diese Triggerpunkte reinfällt, also einfach an seiner Persönlichkeit ein bisschen arbeiten, merken, okay, wenn der Triggerpunkt jetzt kommt, ups, dann geht ja dieses Hirn fährt einfach Schlitten unser System, dass ich vielleicht einmal kurz zwick und einfach einmal oder auch einmal aus der Situation rausgehe oder mal einen Stift fallen lasse. Also irgendwas macht, dass das Gehirn resettet wird. Mhm. Und sinnvoll ist es halt, an diesen Triggerpunkten zu arbeiten und dann einfach weiter zu trainieren. Und das finde ich halt das Spannende an der Verhandlung, weil man lernt bei jedem Gespräch, bei jeder Verhandlung über sich selbst und über den anderen. Und der andere ist ja immer nur ein Spiegel, ne?
Aber was würdest du also aus deiner Verhandlungserfahrung auch mit anderen Frauen, wir kommen auf das Thema ja eh noch zu sprechen, was würdest du sagen, sind so die drei häufigsten Triggerpunkte bei Frauen?
Also man kann es jetzt nicht immer sagen, nur bei Frauen. Ich habe viele, viele Männer auch, ja, die aber dass wenn jemand sehr mächtig auftritt schon einmal von seiner Präsenz und so von oben herabkommt, ja, also da ist, dass die Leute sehr leicht eingeschüchtert werden, dann wenn man ihnen nicht die gewünschte Empathie gibt, also die das ist sehr häufig bei Frauen, ja, wenn die einfach merken, der andere mag mich nicht, der findet mich nicht sympathisch. Mhm. Ist aber auch bei manchen Männern. Also ich kenne zum Beispiel einen Anwalt, der bricht voll ein, wenn er merkt, okay, Richterin, Richter geben ihm nicht die gewisse Dinge. Also, aber das ist häufiger bei Frauen jetzt zu beobachten. Ja. Und was drittes, laute Stimme. Das hängt aber immer damit zusammen, ob vielleicht einmal Vater, Mutter extrem laut waren. Also in aber so laut einschüchtern ist ja auch was Machtvolles. Und was die wenigsten aushalten, was eigentlich das schönste, machterhöhendste Instrument ist, wenn man selbst aushält, ist die Macht der Stille. Mhm. Also wenn das Gegenüber nichts sagt, ne, und das verunsichert irrsinnig, ja, oder man bekommt ganz viel raus dadurch.
Ja. Okay, das kenne ich ja aus dem Coaching auch. Stille aushalten, da geht dann oft sehr viel weiter. Ja. Und was du jetzt auch gesagt hast, von wegen der Macht und so, das kenne ich aus dem Profiling mit dem Statusspielen. Ne? Also, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Mhm. Okay. Also du hast ganz lange im Lebensmittelbereich gearbeitet, im Einkauf gearbeitet. Was hat dich bewogen, dass du dich dann irgendwann entschlossen hast, einen anderen Weg zu gehen?
Das Schicksal hat mich bewogen. Und zwar, ich hatte das Glück, dass ich innerhalb von 4 Jahren die 5. Umstrukturierung bei der Rewe nicht überstanden habe. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, boah, und weißt du, ich habe das 20 Jahre gemacht und dann war das einmal, wer bin ich denn ohne meinen Job? Und das ist schon, da merkt man mal, wie mächtig man immer ist, ne, wenn man dieses Einkaufsvolumen verantwortet und auf einmal hat man das nicht mehr. Ne? Wer ist man als Mensch? Mhm. Und dann war ich schon ein Stück weit irgendwie orientierungslos. Ich habe mich dann beworben und Ding. Und war aber sehr schwer, wenn man mal so eine gute Position hat, dass man dann was findet, ne? Und irgendwie hat sich nichts aufgetan. Und dann hat mich eine gute Freundin, die hat mich positioniert. Und dann hat die gesagt, du musst was machen mit Verhandeln. Die hat mir eben diese Frage gestellt, die du mir am Anfang gestellt hast. Was hast du als Kind so gern gemacht? Und bin dann draufgekommen, das stimmt, ich habe eigentlich so gern immer die Mitarbeiter weiterentwickelt, weil man kann ja in der Verhandlung so viel lernen vom anderen, ja. Und dafür war eigentlich ganz eher wenig Zeit und auch, dass man mehr in die Tiefe geht, ne, in die psychologische Tiefe. Und mir ist dieses Thema Macht in der Verhandlung ist mir immer extrem abgegangen oder das Thema Selbstwert. Also ich habe so viele wirklich tolle Verhandlungsseminare besucht. Also Wolfgang Bachler, Leiter damaliger von der Cobra-Einheit, hat verhandelt um Leben und Tod. Ja. Sämtliche andere Verhandlungsseminare und mir ist aber immer was abgegangen, wie man das dann umsetzt, ne? Dass man in seiner Macht bleibt, also dieses Mindset, diese Triggerpunkte, also diese Persönlichkeitsentwicklung und habe dann ja meine Verhandlungsakademie gegründet, Your Gold, und habe mich zuerst auf den B2C-Bereich konzentriert, also auf Frauen, und dann, wie es so ist im Leben, haben sich ganz viele neue Dinge ergeben und ich bin bei vielen großen Firmen drinnen. Und was, ich habe eine Gerichtsverhandlung gehabt mit der Rewe, die über 2 Jahre gegangen ist. Und das war natürlich schon heftig, ne, mal vor Gericht zu stehen. Und ich glaube, das hat es einfach gebraucht, weil jetzt meine Hauptzielgruppe bei den Frauen sind eigentlich Frauen, die in Scheidungssituationen sind.
Ja.
Teilweise auch die Anwältinnen oder Anwälte mir dann die Dame schicken und sagen, boah, die kracht mal ein, könntest du mit der da und da arbeiten, könntest du die vorbereiten fürs Gespräch und, ne? Und habe auch Strafgerichtsprozesse schon begleitet, arbeite auch viel jetzt mit Anwälten, wo ich mein Handelswissen mit einbringen kann. Also der Weg hat sich irgendwie aus meinem eigenen Weg so eröffnet, wo ich mir da, also ich habe nie gedacht, na, dass ich irgendwas mit Gerichtssälen einmal zu tun habe. Ja. Das macht aber ja extrem viel Spaß, weil, weißt du, da ist einfach dieser Saal ist schon einmal so mächtig und dann auch so viele Parteien, die man auch vorbereiten muss. Also es ist wirklich irrsinnig spannend, ja. Und sich dann halt, also da ist natürlich der Verhandlungsführer, die Verhandlungsführerin immer die Anwältin, der Anwalt. Und da muss man halt in dieser Strategie zuarbeiten und schauen, dass man die Person bestmöglich hier stärkt, ja.
Das ist sehr spannend.
Ja,
das ist auch ein spannendes Angebot eben für Frauen, weil so Gerichtsverhandlungen, Scheidungsverhandlungen oder so etwas, das ist ja jetzt hoffentlich nicht Alltag bei den Menschen, ja, und doch eine recht außergewöhnliche und emotional belastende Situation und oft auch finanziell belastende Situation. Und da ist man ja ohnehin sehr verletzlich, oder?
Also. Extrem gern, dann kommen halt so viele Dinge wie, die waren recht wohlhabend, immer die Frauen, ne? Oder haben halt das Backup vom Mann gehabt und auf einmal jetzt in der Scheidungsphase ist das ganze Geld weg, ne? Und die können sich nicht einmal gescheit irgendwie was leisten. Dann zieht sie der Anwalt, die Anwältin übers Ohr, ne? Bei einer Kundin, der geht um mehr Geld, die hat eine Rechnung kriegt für 2, 3 Gerichtsverhandlungen und ein paar Schriftsätze von 70.000 Euro, ne? Das sind schon einmal echte Summen. Und da geht's halt auch darum, dass ich dann halt nachverhandle auf der einen Seite mit den Anwälten oder auch, weiß nicht, Detektivkosten und. Oder es können auch sein im Unternehmertum, gell? Du startest gerade mit deinem Business durch und dann klagt dich wer. Und es ist so eine finanzielle Belastung und es geht schon an die Existenz. Also immer, wenn diese extremen Ängste kommen, da ist es eben ganz wichtig, dass man sich Unterstützung holt, ja, und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Oder auch manche sind so im Burnout und die müssen einen Exit mit der Firma verhandeln, ne?
Mhm.
dass du die einfach in die volle Kraft bekommst und dass die einen Exit verhandeln und in jede Situation, vor der sie so Angst haben, mit so viel mehr Kraft rausgehen und das persönlich für sich nützen. Also das ist so das schönste Gefühl, ja.
Wow, das stelle ich mir ja überhaupt sehr schwierig vor, weil jemand, der im Burnout ist, hat ja auch eigentlich keine Energie mehr für irgendwas, oder?
Genau, also da muss man schon wirklich, also ja, einfach auf die Kraft den Leuten, dann da gebe ich meine Kraft sozusagen, die leicht, da können sie eher oder begleite sie auch bei wichtigen Schritten oder was auch immer oder bin telefonisch immer erreichbar und das hilft den Leuten schon einmal über diese Hürde drüber zu gehen. Und ich habe ein paar Techniken, wo man kurzfristig sich wirklich mobilisieren kann, wieder in seine volle Kraft kommen kann und sich dann nachher gut erholen, weil es macht ja auch einen Sinn, warum der Körper zeigt, dass er jetzt keine Energie mehr hat und also man muss sich dann nicht denken, man bleibt in der vollen Energie gleich, sondern es ist halt ein langsamer Prozess, ist auch nicht von heute auf morgen kommen, gell? Aber da gibt es Techniken, mit denen man relativ gut durch solche Situationen durchgeht und die Leute haben danach so viel Kraft und so viel Selbstvertrauen, weil was sie sich eigentlich gar nicht so zutraut hätten und dann schaffen, gell? Das ist schön, ja.
Ja, also das ist, ich kann es dir auch aus eigener Erfahrung erzählen, ich war ja auch schon ein paar Mal im Burnout, ja. Und wie es mich am härtesten erwischt hat, ja, war ich zu gar nichts fähig. Also wirklich, ich bin 2 Wochen auf der Couch meiner Mutter gelegen und habe nur geschlafen. Sie hat mich irgendwie mit Lebensmitteln versorgt, ja, hat für mich gekocht und so. Mich heißt nicht ansprechen brauchen, ja, mich hat auch nichts interessiert. Ja, also das ist wirklich eine extreme Situation, wenn du dir vorstellst, dass du dich eh selbst schon irgendwo am Abgrund siehst und dann kommt noch so eine Situation dazu, dass du vor Gericht deine Interessen vertreten sollst. Ja. Uff, da stelle ich mir echt extrem hart vor.
Ja, also es ist wirklich, also ich habe auch schon einmal so einen Erschöpfungszustand gehabt. Also meine Mama ist, seitdem ich 16 bin, manisch schizophren. Und da hat bei mir dann auch irgendwann einmal die Kraft ausgelassen und habe ich auch, ich bin einfach nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ne? Es war, also ich kenne diesen Zustand auch, ja. Also es ist wirklich, wirklich heftig, ne, wenn man so über seine Grenzen permanent geht, ja.
Wahnsinn. Ich muss dich ganz viel nach Tipps fragen, es tut mir leid, das sind so viele Fragen.
Gern, bitte, gern, gern.
Ja, also ich denke mal, was wirklich auch eine häufige Situation ist, sind ja natürlich Scheidungen, ja. Und was würdest du da als Tipp generell geben, selbst wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nicht die Mittel oder so, ich kann mir jetzt momentan diese Unterstützung nicht leisten, aber was wäre denn so generell gut, damit man zumindest ein bisschen mehr Stärke in solchen Verhandlungen hat und mehr zu den eigenen Anliegen durchbringt. Weil ganz eine heikle Geschichte sind ja bei Scheidungen oft entweder Geld oder Kinder. Ne?
Genau, ja. Es wird immer so als emotionales Druckmittel verwendet. Ja. Also da gehe ich aber auch, da steige ich aus, muss ich sagen. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, sie möchte jetzt dem Mann die Kinder nicht mehr geben und, gell, oder umgekehrt auch, gell, ich habe jetzt nicht nur Frauen, da ist bei mir vom Wertesystem, da ist es aus. Ne? So heikel wie oft die Sachen sind. Ich hatte mal eine Kundin, da ist der Mann dann schwul worden und so, ist sicher nicht angenehm, aber trotzdem finde ich immer, dass ein Kind Mama und Papa haben darf. Also was man machen kann, ist einmal, dass man, also am besten ist einfach, dass man mir dann ein E-Mail schreibt, dann kann ich so ein paar Videotutorials zur Verfügung stellen. Da gibt's eigentlich, also wenn man wirklich finanziell jetzt überhaupt keine Mittel hat, ne, dann kriegt man meinen Videokurs, wenn man nett hinschreibt. Das sind einmal die wichtigsten Faktoren, also einmal diese mentale Vorbereitung, dann die Vorbereitung an sich, also die Verhandlungsvorbereitung, die ganz wichtig ist, dass ich einmal mir bewusst bin, was sind meine wahrlichen Interessen, Bedürfnisse und Werte? Und was sind die meines Gegenübers? Und da ist es eben ganz wichtig, dass man diese Interessen und Bedürfnisse miteinander verknüpft und sozusagen eine Win-Win-Situation kreieren kann. Ja? Und dass man auch weiß, was sind die Triggerpunkte des Gegenübers, ne? Was sind seine größten Ängste auch, weil die nimmt man halt dann auch in der Verhandlung, weil das ist da sozusagen der Hebel. Man muss jetzt nicht immer, oder ich empfehle auch niemandem zu drohen und mit der Brechstange da reinzugehen, aber man kann es charmant formulieren. Und wenn man sich da schon einmal vorbereitet und auch einfach, dass man gestärkt zu den Terminen geht. Ich habe jetzt eine Kundin, die gesagt, na, sie würde jetzt noch mit ihrem Mann zur Mediation fahren gemeinsam. Sag ich, na, das macht sicher nicht. Da habe ich gesagt, du nimmst dir ein Taxi, weil sie zuerst einmal geschaut hat, eine Freundin hat einen Freund Zeit. Ne? Sagt, nein, hat keiner, sage ich, du, dann nimmst du dir ein Taxi und lass dich dahin fahren. Und in der Zeit, wo du hinfährst, probierst du einfach diese Übungen zu machen, die wir gemacht haben, oder du rufst mich an, also bin ich dann auch on call, ne? Und auch während der Zeit der Mediation, wenn sie mal auf die Toilette geht oder irgendwas braucht und ne? Also das ist, dass man einfach auch schon einmal, wie man in die Verhandlung geht und mit welchem Mindset und auch, dass man einfach positiv optimistisch in eine Verhandlung geht, weil Angst zieht wieder Angst an. Das merkt man auch allein von der Körperhaltung. Wenn ich in die Angst gehe, dann bin ich automatisch kleiner. Wenn ich aber in meiner vollen Kraft und Stärke bin, dann ist das natürlich besser. Und bei Frauen würde ich auch empfehlen, dass sie einfach schauen vom Zyklus her, wenn es irgendwie möglich ist, alles, was rund um den Eisprung vorher, nachher, während des Eisprungs verhandeln wir einfach besser, sind wir in unserer natürlichen Kraft. Also wenn man das irgendwie steuern kann, mache ich manchmal auch, dass ich abstimme, Anwältin und Mandantin und so. Also da kann man schon viel machen. Und die Kraft der Farbe. Also die Farben haben genauso wie wir selbst, unsere Emotionen haben eine irrsinnige Kraft. Und wenn ich jetzt eher kühlere Farben anziehe, dann habe ich mehr natürliche Distanz, Autorität. Wenn ich wärmere anziehe, dann bin ich empathisch nahbarer. Je nachdem, was ich halt für Verhandlungsstrategie brauche, hilft mir das, dass ich auch einmal einfach in die Verhandlung schon einmal mächtig reingehe mit einer aufrechten Körperhaltung, dass ich mich langsam bewege, weil alles, was zu schnell ist, nimmt mir auch Kompetenz, also dass ich richtig, richtig erscheine, dass ich mir meinen Platz einnehme, ja, dass ich die Beine nicht überschränkt habe, dass der Energiefluss gut funktioniert, dass ich meine Unterlagen hier breit aufbreite und einfach selbstbewusst sitze. Dass man, da gibt es eine Übung, also man kannst auch gleich mitprobieren, Claudia, wenn du mal, also Beine nebeneinander, wenn du mit dem Becken nach hinten rollst und mit dem Becken nach vorn rollst und dann genau auf deinen Sitzhöckern sitzt, gell? Spürst du das? Einmal nach hinten rollen und einmal nach vorne. Und wenn du genau auf diesen Sitzhöckern sitzt, dann hast du eine natürliche, aufrechte Position, die dir keine Kraft kostet. Mhm. Ich von einer Physiotherapeutin einmal gelernt, die in meinem Behandlungskurs war.
So, schau mal, Wahnsinn, ja.
Und das ist schon einmal, allein wenn ich so aufrecht bin, dann hilft es schon. Und wenn dann diese ganzen Verletzungen und auch kommen, dass man immer in seiner Kraft bleibt, hilft es oft diese Herzatmung. Also, dass man durch das Herz einatmet und ausatmet, dass man hier einfach weicher ist auch. Und gerade, weil wenn man oben nämlich zumacht und angespannt ist, dann merkt es das Gegenüber auch, ja, und dann habe ich automatisch nicht so viel Vertrauen, ja. Und wenn ich aber da einfach offen bleibe und weiß in meinem Herzen, das ist so ein Raum, auch wenn es überall schmerzt und die Triggerpunkte kommen, ich kann mich immer da wieder zurückziehen, dann ist das so ein schönes Gefühl, das viel hilft. Aber natürlich, diese Übungen sind immer individuell und man muss immer schauen, was braucht die Person so am meisten, aber ich glaube, das sind einmal ein paar gute Tipps schon, wo man sich ohne Geld zu investieren, nur seine eigene Zeit gut vorbereiten kann.
Super, super, vielen Dank für diese Tipps. Ich denke, wenn jemand in ein Gerichtsverfahren verwickelt ist, in ein Arbeits- und Sozialgericht, ist eh oft mal das Häufigste. Da wird man ja meistens auch ganz gut über die Arbeiterkammer auch vertreten, nicht? Aber es ist doch eine Situation, die für die meisten Menschen nicht alltäglich ist, ne? Also diese Angst vor dem Unbekannten, denke ich mal, ist auch schon so eine große Hürde in diesen Geschichten, ne?
Genau, und das vergessen halt ganz viele Anwälte auch, also Anwältinnen, Anwälte, weil die gehen tagtäglich jetzt vielleicht nicht, aber sehr häufig in Gerichtssäle, dass man denen einfach einmal erklärt oder dass man auch vorab, man kann ja die meisten Gerichte vorher besuchen und sich auch mal in eine Verhandlung reinsetzen, ja, geht halt bei familiären Sachen nicht, aber dass man da, das mache ich dann auch manchmal, gell, also ich, jetzt schauen wir uns das einfach einmal vorher an, ne? Und schauen wir uns das einmal an, dann setzen wir uns einmal rein, dann merkt man eigentlich schon einmal, vielleicht hat man auch Richterin, Richter schon vorab und dann kann man sich das schon einmal einfach anschauen, wie die Person ist, weil du sagst es richtig, na, dieses Unbekannte, wenn man nicht genau weiß, oder meine Anwältin hat mir dazu mal den Richter beschrieben, ich habe ein komplett falsches Bild davon gehabt, na, weil sie empfindet das anders als ich, ne? Und das hilft dann schon einmal, dass man einfach den ganzen Prozess ein bisschen erklärt aus der Laiensicht, weil ich bin ja jetzt keine Anwältin, kein Anwalt, aber einfach wie ich es empfunden habe und was so wichtig ist und das ist und auch nicht mit diesem juristischen Vokabular, sondern mit meinem Vokabular, das nimmt einfach einmal extrem viel Angst, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du schon mal weißt, wie jemand so ungefähr tickt, ne? Also das kenne ich eben auch aus dem Profiling, ja, so ist jemand sehr klar strukturiert, ja, oder ist eher mehr so empathisch oder chaotisch oder so, ja, dann ist ja das auch einfacher, wenn du dich auf das einstellen und mitschwingen kannst oder dagegen halten, je nachdem, wie das die Situation erfordert, ne?
Ja, das ist nämlich was ganz, ganz Wichtiges, was du sagst, weil ich muss mich ja immer auf mein Gegenüber einstellen, weil ich möchte mein Gegenüber abholen. Und wenn der sehr klar strukturiert, Zahlen, Daten, Fakten Mensch ist, ja, dann muss ich ihm das natürlich liefern, weil der kann jetzt mit meiner emotionalisierenden Art nichts anfangen. Ja, hingegen ist aber ja jemand sehr empathisch, ja, und sehr emotional, dann kann ich natürlich hier, und das so macht man halt diese Verhandlungsstrategie. Also wir machen auf der einen Seite mal ein Profiling von einem selbst und dann vom Gegenüber. Und dann weiß man schon einmal, okay, wie bin ich, ne? Weil es gibt ja, also die einen sind sehr empathisch und die anderen sind sehr wettbewerbsorientiert in der Verhandlung. Mhm. Und in einer Verhandlung ist es dann so, wenn ich sehr wettbewerbsorientiert bin, dann ist mir das eigentlich egal, was mein Gegenüber über mich denkt. Ne? Dann mag ich nur mein Ziel sozusagen erreichen mit allen Mitteln. Und wenn man da einfach schon einmal weiß, wie ist denn mein Gegenüber? Und ich weiß, ich bin sehr empathisch, ja, ich muss da wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel hergib von meiner Verhandlungszone, ja, dann hilft es einfach schon einmal und das nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, der andere ist einfach so, weil der ist so gestrickt, für den ist das Wichtigste, dass er gewinnen will, ja.
Wow. Ach, ich glaube, ich muss da echt jetzt schauen, dass es nicht so lang dauert. Also es ist wahnsinnig interessant. Vielen Dank für deine vielen Tipps. So, wir haben jetzt diese Situation durchgesprochen. Okay. Jetzt möchte ich noch ganz kurz noch diesen Turn zu beruflicher Veränderung mit dir besprechen. Ja. Es sind ja ganz oft Frauen, die, du hast selbst gesagt, 5 Umstrukturierungen in 4 Jahren, ja, die, wenn es um Beförderungen, um Aufstieg, um, dass man mit einem Projekt befasst wird oder betraut wird, ja, die das wohl gerne möchten, aber das oft nicht so vermitteln können, dass sie tatsächlich zum Zug kommen. Was wären da so dein wichtigster Tipp dazu?
Ja, also da ist es immer ganz wichtig, dass ich mir meiner Fähigkeiten einmal bewusst bin auch. Auch das Gegenüber analysiere, also meine Vorgesetzte, meinen Vorgesetzten auch. Und genau, also ist das genau das Gleiche wie in einer Verhandlung. Und dass ich die Dinge wirklich benenne. Und wenn ich was Gutes gemacht habe, dass ich es auch sage und kommuniziere. Weil man denkt immer, ah, das fällt eh auf. Nein, es fällt nicht auf. Und wenn ich, und der, der nach mehr fragt, bekommt automatisch mehr. Weil es ist, wenn man Mitarbeiter hat, ne, und der eine steht die ganze Zeit auf der Tacken und will immer seine Gehaltserhöhung und so, und das ist natürlich anstrengend, aber der wird tendenziell dann einfach mehr bekommen. Also ich habe das dann immer ausgeglichen, weil ich immer geschaut habe, ne. Aber es ist so, die anstrengender sind, fordernder sind, die bekommen auch mehr. Also wer nicht fragt, bekommt auch nichts. Und da ist schon einmal die erste Hürde, weil ich habe Leute, die haben 20, 30 Jahre nie nach einer Gehaltserhöhung gefragt und so. Und einfach nach mehr zu fragen, und bin ich es überhaupt wert? Und da geht es halt ganz viel um das Thema Selbstwert. Und die meisten von uns haben jetzt kein Selbstwertsystem, was super gut ist, ne? Aber wenn ich jetzt einen gut, also normalen Selbstwert habe, dann sehe ich alle meine Stärken und meine Schwächen ausgeglichen, ja? Und dann ist das für mich in Ordnung. Und habe ich aber ein geschwächtes Selbstwertsystem, gebe ich natürlich automatisch schon Macht ab in der Verhandlung. Ich traue mir nicht so viel zu. Ich sehe mehr meine Schwächen als meine Stärken. Ja? Und da muss man ganz viel dran arbeiten, dass man sich einmal seiner Stärken, seiner Talente überhaupt bewusst wird. Und in der Berufswelt wird ja sehr oft noch mit diesem alten Führungsstil, dass man die Leute runterdrückt und so. Und da wird halt immer mehr und mehr und mehr. Und je nachdem, was für eine Führungskraft man halt auch hat, ja, und wie gut man schon mit seinen Triggern umgehen kann, ist es tendenziell, dass die Leute oft so verunsichert sind, und dann erzählen mir die, was die alles können, denke ich mal, wow. Und dann verkaufen die sich so unter ihrem Wert. Das heißt, das Erste ist einmal, ich muss mir wirklich meinem Wert bewusst sein und den Wert, den ich der Firma sozusagen schenke. Also es nutzt nichts, dass ich irgendeinen Wert habe, der der Firma jetzt nichts bringt, ne? Sondern ich muss immer. Deswegen wieder Verhandlungsvorbereitung aus Firmensicht, ja. Was bringe ich der Firma? Was macht mich so einzigartig? Und jeder ist einzigartig. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen Beruf und Privat, weil ich bringe immer meine Persönlichkeit mit. Ja, das war vielleicht früher mal, wo man gesagt hat, man muss genau zwischen beruflich und privat trennen. Sehe ich, na, das überhaupt nicht, sondern ich bringe immer mich selbst mit in die Firma, mit meiner Erfahrung, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, die ja schon in der Kindheit, wie wir vorher herausgefunden haben, begründet sind. Und das ist dieses Einzigartige, und dass ich einmal spüre, meine Persönlichkeit, und auch wenn ich so positiv bin, und was das für positive Effekt auf mein Umfeld hat. Na, früher, also gerade im Zuge der alles zu optimieren, ist ja der Mensch so ein bisschen im Hintergrund und immer höher, schneller, weiter. Aber jetzt geht's immer mehr um den Menschen und was bringt der Mensch. Und gerade mit KI und. Also da ist es ja so wichtig, diese Persönlichkeit des Menschen, und das unterscheidet einen. Und um das geht's, dass man das einmal vorab weiß und dann, dass man halt genau weiß, wie tickt meine Vorgesetzte, wie tickt mein Vorgesetzter, und wie kann ich da mein Ziel erreichen. Oder eine Dame habe ich die gehabt, die hat nie die höhere Führungsebene geschafft, ne? Und dann habe ich gesagt, du, lass dir mal Feedback geben von deinen Kollegen. Such einmal, und auch von einem Vorgesetzten. Also als sie zurückkam und sagt, du, das ist so peinlich. Sag ich, was ist denn so peinlich? Sagt, du, die haben gesagt, ich renne wie ein aufgescheuchtes Hähnl durcheinander. Ich verlasse meinen Sitzplatz, alle Zettel fliegen, die Tür fliegt zu und. Und da hat man gar nicht mit der an der Kompetenz, weil die war wirklich gut, arbeiten müssen, sondern dass sie einfach langsamer ist, weil durch dieses immer schneller und diesen Stress, den künstlichen, in den sie sich verwickelt hat, ihren richtigen Tunnelblick auch bekommen, und ihre Kompetenz hat darunter gelitten. Weil ich wirke ja viel souveräner und kompetenter, wenn ich den Überblick habe, wenn ich in Ruhe bin. Und wir glauben immer, je mehr, dass wir arbeiten, desto höher ist die Position. Aber es stimmt ja gar nicht, ne? Sondern es geht darum, im richtigen Moment die richtigen Dinge zu machen. Und es ist wesentlich mehr wert für eine Firma, als wie wenn ich permanent mich antreibe. Also ich sage jetzt nichts, dass ich... Also ich möchte mich klar differenzieren von faul sein und die Firma ausnutzen und nichts machen, aber solche Kunden habe ich eh nicht. Also ich habe meistens die, die sich eh selbst schon fast in das Burnout treiben, ne? Die einen sehr hohen Leistungsanspruch haben. Aber da geht es darum, wirklich sich zum Konzentrieren und schauen, also ich sage immer, diese Marktwertsteigerungsfaktoren für sich zu nützen.
Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil wahrscheinlich geht es vielen Frauen so, dass sie eigentlich das Gefühl haben, so rein von der Kompetenz und die müssten schon lange mal befördert worden sein. Ja, mir ist es mein ganzes Arbeitsleben so gegangen. Wenn man da, wie gibt's das, dass ich nie für eine Führungsposition in Erwägung gezogen wäre, wo obwohl ich ganz wahnsinnig viel leiste und auch durchwegs gutes Feedback habe, ja. Aber da haben wir es wieder. Wer nicht fragt, der kriegt auch nichts. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Tipp, würde ich mal sagen. Ja, super. Silke, vielen, vielen Dank für deine vielen wertvollen Tipps. Jetzt hätte ich noch gern einen Ausblick in die Zukunft. So, wenn wir uns in 3 Jahren nochmal treffen würden, was denkst du, konntest du, wie wird es bei dir laufen und was konntest du für die Welt verändern?
Was konnte ich für die Welt verändern? Und zwar, dass noch viel mehr Leute mit Leichtigkeit und Freude verhandeln. Und dass sie Verhandeln nicht als was Schlimmes oder was sehen, was Angst macht. Und dass viel mehr Menschen ihren eigenen Wert erkennen und den nach außen transportieren und für ihren Wert einstehen. Also dass einfach ja noch mehr Menschen dabei zu unterstützen, in ihre volle Kraft zu kommen, in ihr Potenzial zu kommen und die dann rückblickend sagen, wow, vor der Verhandlung habe ich mich echt gefürchtet, aber das war ein Meilenstein, jetzt schaffe ich alles in meinem Leben.
Super, das ist super, sehr gut. Wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, auf welchen Kanälen geht das am besten?
Am besten, man schreibt mal ein E-Mail oder ein WhatsApp und wir vereinbaren uns einmal einfach einen Gesprächstermin, wie auch immer, telefonisch oder...
Das findet man alles auf deiner Website, nehme ich an, oder?
Ja, genau. Das findet man alles auf meiner Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse findet man auf meiner Website. Also telefonisch reagiere ich immer am schnellsten, muss ich dazu sagen.
Ah, okay.
Gut. Ja, WhatsApp.
Ja. Also, wird gleich notiert. Gut, wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken. Und eine Frage noch zum Abschluss. Hast du eigentlich vor, dein Wissen irgendwann mal in ein Buch zu gießen?
Ja, also ich habe schon einmal ganz zu Beginn 3 Bücher geschrieben, aber die haben sich natürlich weiterentwickelt und ich habe jetzt Videotutorials gemacht. Also mein ganzes Wissen ist in Videotutorials und ja, du drückst jetzt auch an. So viele sagen immer, ich soll ein Buch schreiben. Ich glaube, das wird heuer mein Projekt noch werden über den Winter. Ja.
Ja, super, super, super. Also da freue ich mich schon drauf. Also bin wirklich ganz hin und her gerissen von diesem Thema. Ich finde das wahnsinnig spannend. Gut, Silke, vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du dein wertvolles Wissen auch mit uns geteilt hast. Es war mir wirklich eine große Freude.
Danke dir, Claudia. Danke für die vielen tollen Fragen.
Sehr, sehr gerne. Und an alle unsere ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr könnt euch von dieser Folge viel mitnehmen Und ihr wisst jetzt, wo ihr sie hingehen müsst, wenn ihr Fragen habt in Bezug auf Verhandlung oder schwierige Themen, die eine Verhandlung benötigen. Dann sehr gerne zur Silke. Und ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat und es war zumindest ein Tipp dabei, der euch irgendwie weiterbringt, dann schenkt bitte diesem Podcast 5 Sterne. Da freuen wir uns besonders drüber, beide, gell, Silke und ich. Und vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Empfehlt die Folge weiter für alle, die das vielleicht brauchen können. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören in 2 Wochen. Baba!